Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit allen News der GFL, ELF und NFL. Viel Spaß!
Masse.
Hallo Philipp.
Moin Torben.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut, ja. Mir geht's gut.
Es ist richtig, also es ist schon wieder der Technikflug bei Football Quark ausgebrochen. Zur Erklärung, erst hatte Philipp einen Delay und dann bei der nächsten Aufnahme wurde ich einfach angerufen und habe aus irgendwelchen Gründen mein Handy natürlich auf laut gehabt, sodass die ganze Aufnahme auch zerstört war. Und es war auch noch eine Nummer, wo ich rangehen musste, wo ich dann natürlich am Anfang auch so getan habe, als wenn ich die Nummer nicht kannte. Um den Kunden sozusagen zu verdeutlichen. Sorry, ja, ist gerade auch schlecht.
So was machst du also.
Manchmal mache ich das. So wie das, kennst du das Phänomen, dass man Dinge, wenn man so einen Auftrag bekommt und es dauert für dich 2 Minuten, dass man es aber nicht nach 2 Minuten verschickt, sondern immer mindestens nach 2 Stunden. Einfach nur, damit der Gegenüber nicht auf die Idee kommt, das würde schnell gehen.
Klar, klar. So wird es ja aber auch gemacht. Ich meine, Selbstständige haben auch immer krass viel zu tun. Immer. Also immer. 24/7. Dass das hier nochmal klargestellt wird, ne?
Das ist Fakt. Ja, es ist Fakt.
Also wenn wir als Selbstständige sagen, wir haben super viel zu tun, dann ist das auch immer die Wahrheit, die absolute Wahrheit.
Ja, ich kenne auch keinen Selbstständigen, der jemals gesagt hat, nö, ich habe gerade Zeit. Ja. Das ist auch tatsächlich, also es ist tatsächlich so, wo ich ja natürlich, also ich habe tatsächlich viel zu tun. Ich bin die Ausnahme, ich habe tatsächlich immer viel zu tun.
Ich bin auch hierher gehechtet, sag ich dir ganz ehrlich. Also wir brauchen jetzt, also ja, ich glaube momentan hast du immer ein bisschen mehr zu tun als ich, aber heute war auf jeden Fall ein Tag, an dem ich auch echt mich sputen musste. Heute, wir sind ja sogar später gestartet heute.
Heute hatte ich auch 2 Termine.
Oh wow. Nein, hat alles gepasst. Das ist sehr gut. Was? Wir haben gesagt, wir wollten Gas geben jetzt, weil wir eh schon so spät dran sind.
Ja, ist egal. Es ist alles egal. Im Endeffekt ist alles egal. Hey.
Ja. So, ich hatte eigentlich gerade in der Aufnahme so einen coolen Take zum Draft und jetzt hoffe ich, dass ich den gleich nochmal wiederkriege. Machst du mir nochmal so eine coole Vorlage?
Auf gar keinen Fall. Wir sprechen erstmal darüber, was geht die Woche über in der Enrico Martini Show. Da geht es über Flag Football und Flag Football wird olympisch und Enrico hat sich da mit einigen Experten, jetzt trifft er sich heute Abend genau dazu, um über Flag Football zu sprechen. Und Flag Football ist tatsächlich eine geile Sache, weil es der Einstieg in den Sport ist. Der Verband hat jetzt oder wird jetzt bald verkünden, dass Gero Gallus der offizielle Flag Football Koordinator ist. Und das ist total gut, dass sowas auf Verbandsebene auch angesetzt ist. Und Gero Gallus hat hier in Hildesheim auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es eine Flag-Football-Kultur in den Schulen gibt. Wir hatten hier zwischenzeitlich mal 13 Schulen mit Flag-Football-AGs, was natürlich dazu führt, dass die Hildesheim Invaders einen unglaublichen Zulauf von Jugendlichen hatten. An dieser Stelle auf jeden Fall der richtige Schritt, um den Breitensport einen Zugang zum American Football zu geben.
Genau, und es ist generell so, dass es momentan viele, viele Weiterbildungen und Fortbildungen für Sportlehrkräfte gibt. Also sich da auch mal zu informieren, was kann vielleicht bei euch, ich weiß, viele Leute arbeiten in und um Schule irgendwie, sich da zu informieren, wie ihr das vielleicht auch in eure Schule bringen könnt. Gibt gerade sehr viele Projekte zu dem Thema, eben weil es eine olympische Sportart gibt. Und ja, es gibt einfach nichts Leichteres. Und es ist einfach für jede Altersstufe was. Ich mag an Flag Football, dass du, ich sag mal, es ist vergleichbar mit beim normalen Football hast du halt quasi für klein, dünn, groß und dick so halt alles dabei. Und beim Flag Football passt es aber auch so, irgendwie kannst du das auch von mit 7- bis 12-Jährigen gleichzeitig spielen. Also das finde ich halt auch beim Flag Football bemerkenswert. Du musst im Jugendbereich gar nicht diese Abstufungen machen, wie du es oft in anderen Sportarten hast. Im Flag Football eben aufgrund der Variabilität der Position kannst du halt echt gucken, dass du auch viel Jüngere mit Älteren zusammenbringst und die trotzdem Spaß haben, zusammen zu spielen.
Ich habe sogar 2 offizielle Spiele Flag Football gemacht, also wirklich Ligaspiele, und beide gewonnen. Bin ich auch ja, immer stolz drauf. Undefeated in meiner Flag Football-Karriere.
Wir haben tatsächlich in meinem Freundeskreis uns auch gerne mal zum Flag Football getroffen. Es artete am Ende aber meist trotzdem in Richtung Tackling Football aus, nur dass wir keine Schutzausrüstung anhatten.
Ich muss auch dazu sagen, ich habe das auch so gespielt. Ich habe einfach grundsätzlich dem Schiedsrichter gesagt, ich komme aus dem Tackle, ich habe keinen Plan von Flag Football. Damit kam ich eigentlich relativ gut durch, um keine Strafen für irgendwas zu kriegen. Es haben sich die Gegner nur einfach immer unfassbar doll beschwert, warum ich deren Quarterback dann um die Hüfte gesprungen bin. Und ich habe gegen Essen mal einen Punt geblockt im Flag Football und bin dann einfach losgelaufen, weil ich gedacht habe, geil, ich return den jetzt. Aber wenn Flag Football ist der Ball dann tot. So ein bisschen unangenehm.
Aber ja, ich finde dieses es ist ja beim Flag Football eigentlich nicht erlaubt, aber dieses erste Gegner umreißen und dann die Fahne in die Hand nehmen, ist sehr beliebt bei ehemaligen Footballspielern, wenn sie Flag Football spielen. Ist aber tatsächlich auch, was ich gemerkt habe, für die Leute, für die vielleicht Tackle-Football dann ab einem gewissen Alter nichts mehr ist. Also im Fußball gibt es ja mittlerweile zum Beispiel auch G-Fußball, weil man dann ein gewisses Alter erreicht, wo man einfach nicht mehr so viel spurten sollte. Auch da kann das natürlich eine Alternative sein, wenn man einfach sagt, ey, mit rund um 50 kann man halt immer noch Football spielen. Vielleicht sollte man das aber nicht mehr als Tackling-Sport ausüben, aber Flag-Football kann dann auch echt eine Alternative sein, ne?
Ja, und das macht dann auch Spaß. Und taktisch ist es gar nicht so weit weg. Also das muss man halt mal ganz klar sagen, so was die Kombination von Routes angeht, das ist genauso wie normal, also American Football im Tackling-Bereich, weil beides ist normaler Football, das darf man ja auch, das muss man dazu sagen. Deswegen habe ich mich gerade da so verbessert und ich finde es spannend, ich finde es cool und es macht auf jeden Fall Laune, das muss man halt ganz klar sagen. Und ich kann eine Anekdote dazu auch noch erzählen. Mein zweites Flag-Football-Spiel war gegen den deutschen Vizemeister zu der Zeit, der kam aus Leipzig. Und wir hatten von der GFL-Mannschaft dort spielfrei an dem Wochenende. Und unsere Flag-Football-Mannschaft haben dann unsere Flag-Football-Mannschaft unterstützt und auf einmal sind wir mit 2 Amis, einem GFL-Receiver und mir als Defense-Liner aufgelaufen und haben das Spiel gegen den deutschen Vizemeister gewonnen.
So, nämlich?
Die waren richtig sauer an dem Tag, weil unser Ami-Quarterback da auf einmal die Bälle geschmissen hat.
Spaß hat es auf jeden Fall gemacht, ja. Ich glaube, wir lassen jetzt ein bisschen was für die Show heute Abend. Ja, aber wir könnten das eigentlich heute auch machen zu dem Thema.
Ja, ey da gibt's eine Menge zu erzählen. Deswegen schaut heute Abend auf jeden Fall rein. Ihr könnt auf jeden Fall auch in die anderen Football-Quark-Folgen reinhören. Die Stars von morgen sprechen diese Woche worüber?
Wir sprechen über Running Backs und über Tight Ends. Es geht jetzt an die Skill Positions.
Also ihr habt doch vorher über Skill Positions gesprochen. Defense Line und Offense Line ist auch Skill.
Ja, Skill Position ist aber damit gemeint, das, was eben punkten kann oder häufig punkten kann. Und Offensive Lineman punktet quasi nie, es sei denn, es ist was richtig schief gelaufen.
Aber Skill heißt ja Fähigkeit und nicht Score oder nicht Punkt.
Ja, also. Es ist aber der Begriff Skill Position.
Und es gefällt mir, ja? als Liner gefällt mir das nicht, weil Defense und Offense Line ist viel mehr Skill.
Du musst ja, das wissen. Da stehe ich aber drüber.
Ich nicht.
Also wenn Sie schon eine extra Bezeichnung im Spiel brauchen, dann kann ich da ganz gut drüber stehen. Naja, ich finde, wir fallen auch so ganz gut auf.
Okay. Am Donnerstag geht es dann um die Draft Needs, in die ersten Draft Needs. Wir sprechen also hier über die AFC und NFC North. Was brauchen die Teams im Draft noch nach der ersten Free Agency Runde sozusagen? Weil wir gucken ja bei den Stars von morgen, gucken wir ja sozusagen aus Positionssicht, was ist aus der jeweiligen Position ein interessantes Prospect. Und dann jetzt immer Donnerstag bei den Draft Needs gucken wir aus Teamsicht, welche Needs sind überhaupt noch bei den jeweiligen Teams vorhanden und welcher Spieler würde dann potenziell auch zupassen.
Ja, und das ist halt das Ding.
Genau, andere Value-Perspektiven kommen. Wenn du eine gute Drei-Technik hast, dann ist das anders, als wenn du einen Pass-Rusher suchst, der einfach nur über außen mit Speed gewinnt.
Ja, und auch verschiedene Three-Technik-Spieler. Also auch dort ist, also schon alleine da ist schon der Unterschied, was ich für eine Art Defensive Tackle. Bevorzuge ich da eher den Pass-Rusher innen oder eher den Spieler, der mehrere Gaps zumachen kann? Davon hängt das auch ab. Also quasi diese Rankings, wir haben das letzte Woche auch gesagt, als wir über die Front Seven gesprochen haben, empfehle ich auch natürlich nochmal die Folge. Du kannst eigentlich gar nicht so eine Top 5 erstellen und sagen, das ist der beste Spieler, das ist der zweitbeste, drittbeste, sondern das ist so teamabhängig und die Teams werden auch ganz unterschiedliche Boards haben. Klar, 3-4 Spieler werden alle oben haben, weil das einfach sensationell gute Spieler sind, die man halt immer irgendwie gebrauchen kann. Und zur Not ist ein Spieler halt auch so gut, dass ich dafür mein Schema umstelle, weil ich sage, wenn ich so einen Mann kriegen kann, dann versuche ich halt das System so aufzubauen, dass der gut spielen kann bei mir. Aber das macht letzten Endes aus. Und ich glaube, wenn ihr wirklich rundum informiert sein wollt, was ihr am Ende abhaken wollt am Draft Day oder an den Draft Days vielmehr, dann gehört halt beides dazu. Was brauchen die Teams? Aber was passt letztendlich auch tatsächlich gut zu meinem Team? Und nicht, was ist der zweitbeste Defensive Tackle? Also derjenige, der jetzt noch da ist, den will ich jetzt haben. Nein.
Richtig. Und deswegen bietet nur Football Quark. Einziger Podcast in Deutschland, der beide Perspektiven betreut. Tatsächlich, glaube ich tatsächlich. Ist nicht mal hochgegriffen.
Also auf jeden Fall so intensiv. Also ich glaube schon, dass es Podcasts gibt, die so ein bisschen das alles anreißen. Aber in dieser Art und Weise, jede Woche wirklich dazu Folgen zu machen bis zum Draft, das ist echt schon eine Menge. Also mehr könnt ihr nicht kriegen, das stimmt.
Müssen wir uns selber auf die Schulter klopfen. Bevor das aber passiert, sprechen wir erstmal über die GFL. Die Dresden Monarchs haben ihren Wunsch-Safety aus Amerika verpflichtet. Nario Rocks war 4 Jahre bei der Seton Hill in der D2 und hat dort 269 Tackle gemacht, also auf jeden Fall Starter und Stammspieler und ist jetzt in Deutschland unterwegs. Dazu haben die Dresden Monarchs noch 2 Briten verpflichtet, weil alle Spieler, die in der GFL spielen, sind eigentlich Engländer. So kann man es mittlerweile sagen. Jedes Team hat mindestens 3 Briten irgendwie. Und es gibt in ganz England oder in ganz Großbritannien wahrscheinlich keine American Football Spieler mehr. Es kann natürlich am Brexit liegen, kann aber auch daran liegen, dass in Deutschland einfach American Football ein größeres Thema ist. Auf jeden Fall haben die Dresden Monarchs mit Charnley Collins und Benjamin Burks 2 Briten verpflichtet. Charnley Collins hat in der Canadian Junior Football League gespielt und Benjamin Burks in England und war dort Offensive Rookie of the Year. Dann haben Schwäbisch Hall einen Import-Veteran verpflichtet. DeShawn Paper wechselt von den Straubing Spiders zu den Schwäbischer Unicorns. Der war schon bei den Hof Jokers, bei den Regensburg Phoenix und war früher mal bei der US Air Force. US Air Force Special Warfare Group of Operations. Das ist ziemlich cool. Klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Aber auch Schwäbisch Hall.
Vielleicht sind das auch einfach die irgendwie Schraubenschlüssel zusammensortieren für die Flugzeuge. Also, ich weiß es nicht.
Es ist komplett egal, was da theoretisch in irgendeiner Form gemacht wird. Es klingt cool, wenn du bei der US Air Force warst. Aber auch die Schwäbischen Unicorns verpflichten ein paar Briten, nämlich den Briten Christian Singer, der ist O-Liner, den Briten Daniel Bilesami, der ist D-Liner und einen deutschen Linebacker, Leonard Graner, der war aber letztes Jahr auch in der britischen Liga aktiv und sein Stammverein sind eigentlich die Heilbronn Salt Miners, aber der war letztes Jahr in Bristol aktiv. Also auch hier sehr viel Erfahrung aus England. Und was sagst du zu jemandem wie Deshaun Paper? Ja, außer dass er bei der US Air Force war. Der kennt sich hier in Deutschland natürlich aus.
Ja, also wenn du, der ist ja wahrscheinlich auch hier schon stationiert gewesen. Also der ist ja so dieser klassische Footballspieler, der früher schon in Deutschland sehr aktiv war, Militär gewesen und dann halt hier gezockt und geht dann jetzt einfach diese süddeutschen Teams durch, sag ich mal. Ja klar.
Kommen wir zu den Potsdam Royals. Die haben einen spannenden Defense-Koordinator verpflichtet mit Mitch Wigger. Der war bei der Kentucky State, bei der Washington State, bei der Northern Illinois, bei South Dakota 6 Jahre NCAA Division One Coaching-Erfahrung, dabei 2-mal die Conference Championship und 6-mal die Playoffs erreicht. Das ist schon ordentlich. Haben wir glaube ich, schon mal so, wir haben den Namen auf jeden Fall schon mal gedroppt. Aber
ich wollte gerade sagen, wir haben schon mal über ihn geredet, ja.
Ja, aber er hat auch, und das finde ich eigentlich ganz spannend, als Defense-Coordinator bei der Kentucky State mal die beste Rushing-Defense der ganzen Conference gestellt. Und das wiederum haben wir noch nicht erwähnt. Und das in der NCAA, das ist schon, hätte ich auch tatsächlich von der Kentucky State gar nicht erwartet, dass sie da irgendwie sich für nur das Basketball-Uni.
Genau, das ist aber FCS-Level. Also das ist nicht die höchste Liga, auch wenn es Division One ist. Es ist quasi immer noch die kleinere Subdivision der beiden. Das nur am Rande. Und abhängig davon ist natürlich auch, in welcher Conference du dann wieder da spielst. Ne? Aber insgesamt, ja klar, also beste Rushing Defense ist ja auf jeden Fall was.
Eben, und meinst du, FCS-Level reicht in ungefähr?
Doch, klar, haben wir schon oft drüber geredet. Ich wollte es halt nur nochmal einordnen. Wir reden hier halt nicht wenn wir eben auch von Playoff-Teilnahmen reden, reden wir von FCS-Playoffs und nicht von den ganz Großen. Das ist halt, da ist natürlich nochmal ein Unterschied. So, das wollte ich damit nur gesagt haben. Also es ist letztendlich die zweite Liga, wenn du so willst. So.
Ja, aber in Amerika die zweite Liga.
Ja, natürlich. Das ist alles super. Wie gesagt, ich will das nicht kleinreden. Ich will das nur einordnen. Mehr will ich nicht.
Dann bin ich gespannt, was du gleich einordnest. Die Cologne Crocodiles haben David Odenthal gekündigt. Und das ohne ersichtlichen Grund. Angeblich aus vereinschädigender Kommunikation, sowohl intern als auch extern. David Odenthal hat aber bisher noch keine schriftliche Bestätigung dieser Kündigung gekriegt, sondern hat das quasi aus Medien erfahren. Dann wurden natürlich gleich die Gerüchte laut, dass Khalil Carter von den Centurions einfach jetzt bei den Crocodiles unterschreibt. Das passiert aber nicht, sondern es wird Martin Hanselmann. Martin Hanselmann, ein renommierter Top-Coach, einer der namhaftesten deutschen Coaches, wahrscheinlich der namhafteste deutsche Coach, der auf dem Markt war, übernimmt die Cologne Crocodiles. Der war unter anderem schon mal sehr erfolgreich bei den Düsseldorf Panthers, genau in der Region, hat sehr viele auch Jugendcamps weiterhin veranstaltet, gerade mit seiner Academy da Richtung um Würzburg rum. Ich weiß aber aus Coaching-Crew-Kreisen der Crocodiles, dass das auf sehr, sehr viel Unverständnis gerade stößt und dass eigentlich quasi der komplette Coaching-Staff zurückgetreten ist.
Also,
was sagst du dazu? So.
Ja, wir haben es ja von Anfang an mitverfolgt und auch darüber berichtet, dass bei den Crocodiles ist ja diesen Aufstand gegeben hat. Also es haben sich ja eigentlich alle schon zurückgezogen. Also dann hat man sich ja nochmal geeinigt. Man hat sich nochmal zusammengesetzt und Wege gefunden, weil man festgestellt hat, das Budget verteilt sich doch anders und es gibt noch ein bisschen mehr Geld und so weiter. Und damit quasi das Staff wieder auf Linie gebracht für die Saisonvorbereitung. Ich sag mal so, zwischen den Zeilen liest man jetzt, dass man dann in der Zwischenzeit trotzdem nach einem Nachfolger gesucht hat, weil man das nicht auf sich sitzen lassen wollte, was dort in den letzten Monaten vorgefallen ist. Weil es gab quasi eine Meuterei, wenn du so willst. Und als Captain, also als Vorstand, musst du dir halt überlegen, und wir haben das damals auch gesagt, wie viel Macht willst du deinem Coaching-Staff geben? Gegenüber deinem deinem Vorstand eben. Und dieses Machtspiel ist jetzt, ja, zumindest weil man eben die Handhabe dazu hat und Martin Hanselmann sich eben auch anbot als Coach, der dann eben auch, ja, auf jeden Fall den Namen hat, den man in so einer Situation präsentieren muss, wo man weiß, dass es sowieso jetzt einmal richtig knallt, wenn ich da den Headcoach rausschmeiße, dann kann ich jetzt nicht irgendwie aus der zweiten Mannschaft den Trainer befördern, sondern dann muss da eben auch jemand kommen, der mir letztendlich auch ein paar Coaches mitbringen kann, weil er diese Reputation hat, und die hat Martin halt. Er ist auf jeden Fall ein angesehener Coach hier in Deutschland, der ja in der ELF nicht unbedingt Fuß gefasst hat jetzt. Das hat für ihn nicht funktioniert mit der Stuttgart Search, aber er hat ja vorher bei den Scorpions über Jahre einen guten Job gemacht, und das haben die Crocodiles sich vielleicht auch gedacht, wenn man jetzt schon so einen kriegen kann, dann kann man dann vielleicht auch diesen Schritt gehen und sagen, nee, wir lassen uns das doch nicht gefallen, dass ihr hier zum Boykott aufruft. Und ja, wahrscheinlich werden sich jetzt entweder die Co-Trainer mit wieder einreihen und verstehen, dass sie nicht am längeren Hebel sitzen, oder sie werden auch das Team verlassen, weil sie merken, ja, mit dieser Haltung, das wird der Vorstand nicht tolerieren. Ich nehme jetzt keine Seite ein hier, ne? Ich sage klar, natürlich darf man auch gegen bestimmte Sachen des Vorstandes rebellieren, aber du musst eben auch damit rechnen, dass das nach hinten losgeht für dich persönlich.
Klar, und das ist vielleicht in dem Moment passiert. Ich bin gespannt, David Odenthaler hat sich öffentlich dazu noch nicht geäußert. Ich bin da wirklich auf die verschiedensten Sichtweisen gespannt, um sich da ein vernünftiges Bild zu machen. Ich kann immer nur sagen, auch David Odenthal ist einer der renommiertesten Coaches hier in Deutschland und gerade im Bereich Köln ein unglaublich einflussreicher Coach. Also wenn der jetzt vielleicht auch ein paar Spieler mitnimmt, egal wohin es geht, dann folgen diese Spieler ihm auch. Also das ist ja bei den Falcons zu den Crocodiles schon passiert. Also ich bin gespannt, wie sich das sozusagen noch entwickelt. Problem, wir haben jetzt Ende März. Also spätestens jetzt wird auch irgendwann das richtige Draußentraining stattfinden in der GFL-Vorbereitung. Und da ist sowas natürlich eher suboptimal, wenn sich jetzt ein neuer Headcoach erstmal in den Kader einarbeiten muss. Und ja, auch als Spieler noch mir Gedanken machen, bleibe ich bei dieser Franchise, bleibe ich bei diesem Verein. So.
Definitiv. Entschuldigung. Du hast vielleicht das Glück, dass es Teams gibt, die in diesem Jahr einfach ja vielleicht eine bessere Vorbereitung hatten, aber generell halt einfach nicht das Talent mitbringen, sodass du dich halt in diesem ja, Übergangsjahr vielleicht auch, wo es so viel Unruhen gibt, dann ja, vielleicht beschäftigen sich die Crocodiles dieses Jahr weniger mit Playoffs, ne? Und eher damit, ja, dann jetzt einfach mal den Laden irgendwie wieder zusammenzuhalten und wieder Ruhe reinzubringen, nachdem, ja, nach dieser wirklich aufregenden Offseason. Und es war eben nicht, wie so oft, die European League of Football schuld, die quasi denen alle Spieler wegnimmt, sondern es waren tatsächlich einfach viele Querelen, die direkt im Verein stattgefunden haben.
Ja, das ist, glaube ich, auch mal eine gute Anmerkung. Kommen wir zur Nationalmannschaft. Hier gibt es ja ein Sichtungscamp und ja, der Verband wurde quasi mit Anmeldungen überrannt und hat jetzt erstmal einen Cut gemacht bei 150 Spieleranmeldungen, hat aber in den letzten Wochen auch neue Coaches wieder verpflichtet. Einmal den Defensive Back Coach von den New Yorker Lions, David DeArmas, dann den Wide Receiver Coach, der Wide Receiver Coach für die Nationalmannschaft, ist eigentlich Head Coach der Allgäu Comets, Elias Knifke, und der Linebacker Coach der Nationalmannschaft wird der ehemalige Head Coach der Niedersachsen Mustangs, Mike Mauer. Auch hier wieder, man hat wirklich das Gefühl, das ist das Who's Who der deutschen Coaching-Szene. Also was die da jetzt für eine Crew zusammenstellen, das ist aller Ehren wert und es gibt quasi in Deutschland nichts Besseres.
Ja, bleibt dabei. Die greifen an. Also das wird hoffentlich ganz cool und wird vor allem auch vielen jungen Spielern helfen.
Ich würde sagen, kommen wir zur ELF. In der ELF, auch hier, Standort Köln, gab es einen Trainerrücktritt. So kann man es, glaube ich, sagen. Trainerrücktritt. Khalil Carter wird nicht Head Coach der Cologne Centurions, sondern tritt zurück. Man hat sich sozusagen, man ist sich nicht einig geworden, was die Umstände angeht bei den Centurions. Da hat Carter andere Dinge erwartet für seine Arbeit. Jetzt wird es der eigentlich als eingeplante OC gedachte Christos Lambropoulos, der jetzt interimsmäßig Headcoach wird, spielt aber so ein bisschen auch in dieser Geschichte. Ich habe mit Philipp drüber gesprochen. Standort Köln, Standort Leipzig. Wie ist das mit der, wie gut sind diese Franchises, diese Standorte ELF-mäßig? Ja, sind die in Rosen gebettet? Sind die gut organisiert? Oder gibt es da vielleicht auch kurz vorher noch einen großen Knall? Was ist da los? Was sagst du zu dieser Personalie?
Ja, ich würde gerne zu dieser Thematik Finanzen mehr sagen. Kann ich tatsächlich an dieser Stelle nicht, weil ich bisher über die Kontakte Richtung Leipzig oder Köln nichts dazu habe und auch von Seiten der ELF nichts dazu habe. Also kann ich tatsächlich, und es wäre jetzt auch, glaube ich, weit hergeholt zu sagen, aber dann ist ja auch was dran, wenn man kein Dementi hört. Ne?
Aber da, jetzt den Trainer einfach kurz vorher rausschmeißen.
Ja, das ist richtig. Aber wir haben das auch in der Vergangenheit öfter gehabt, dass Coaches, die in die ELF gekommen sind, das war in Hamburg übrigens in Jahr 1 auch das Thema, die haben sich was anderes unter der ELF vorgestellt. Die sind hierher gegangen mit der Vorstellung, weil man ihnen das vielleicht auch so versprochen hat oder zumindest vermittelt hat, dass es hier die NFL Europe 2.0 ist. Und dann kommen die hierher und stellen fest, vor 17 Uhr kein Training, weil 90% der Mannschaft noch bei der Arbeit ist. Ne? So, das passt denen natürlich nicht. Und in Hamburg hat das damals auch vor der ersten Saison zur Entlassung des Headcoaches geführt, beziehungsweise zum Rücktritt, weil er gesagt hat, nee, das ist mir hier nicht professionell genug für das, was ich mir vorstelle. Andere wiederum hatten das entweder vorausgesehen oder wie zum Beispiel Norm Chow bei den Helvetic Guards oder die kümmert das halt nicht, aber ich sag mal, Norm hat halt auch schon in China und keine Ahnung wo gearbeitet, also ich glaube, der hat jetzt auch nicht erwartet, dass es in der Schweiz da ein voll professionelles Footballteam gibt. Aber das kann auch gut sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Und dann bist du natürlich nicht zufrieden und dann gehst du, weil dann bist du lieber irgendwo, ja, ein Position Coach bei einem Team, was halt professionell arbeitet, wo du von morgens bis abends deinem Job nachgehen kannst und die Spieler greifen kannst, als dass du den ganzen Tag da alleine in deiner Geschäftsstelle sitzt und dann wartest, bis die Jungs Feierabend haben und du mit denen was tun kannst. Also ja und ja, also es kann viele Gründe haben, aber alleine das spricht jetzt nicht dafür, dass die beiden Franchises in finanziellen Nöten sind. Da muss schon ein bisschen mehr kommen, glaube ich, dass wir das hier raushauen können.
Ja, und vor allem mit Leipzig hat es jetzt erstmal gar nichts zu tun. Also, das muss man ja
auch das kommt noch sagen. Dazu. Das kommt noch dazu.
Also, es sind wirklich pure Gerüchte, die wir jetzt, ja. Die ich jetzt hier gerade fallen gelassen habe, ob da jetzt was dran ist. Man hört ja vieles in dem Sinne. Und wahrscheinlich, man muss da eigentlich schon immer 10% von abziehen.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde, dass man da wirklich vorsichtig mit sein sollte, ne? Ob da was dran ist oder nicht. Wenn du natürlich irgendwelche Sachen dazu hast, dass Leute gerade auf die Bezahlung von Rechnungen warten oder so und du das weißt, dann ist es natürlich was anderes, ne? Aber sonst, wäre ich ja da an der Stelle echt vorsichtig mit. Das wird schon dann auch früh genug rauskommen. Also wenn die wirklich ihre Saison nicht durchfinanziert kriegen gerade, dann muss, glaube ich, mehr passieren als nur ein Rücktritt vom Headcoach. Dann rumort es da schon so sehr, dass auch andere Leute, die Geld bekommen, die ihre Gehälter halt jeden Monat kriegen, dass sie dann eben weggehen. Weil, darfst ja nicht vergessen, es gibt immer noch genug Importplätze in der ELF, die noch nicht besetzt sind. Also wenn du gerade in der Situation bist, dass du weißt, dass da irgendwas im Busch ist, dann kannst du gerade als jemand, der jetzt in Köln nicht sesshaft ist und am Rhein geboren ist, kannst du dann auch einfach ganz schnell weiterziehen. Und das machen sie gerade eben nicht. Also,
Ja, also sind ja schon ganz viele Kölner weg. Also das muss man auch dazu sagen. Aber das ist schon vorher passiert. Ich würde sagen, wir kommen zu den Paris Musketeers. Die haben nämlich ihren vierten Importspot belegt. Mit Cam Hilton, der ist DB, hat für die Mizzou Tigers gespielt und war auch ein erfolgreicher Basketballer. Und Nach seiner sozusagen letzten Saison hat er 49 Tackle, 2,5 Tackle for Loss und 1 Sack und 1 Interception gebracht. Und sah am meisten das Feld in Third Down Packages 2017. Es ist nicht übermittelt, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Aber es ist eigentlich eine spannende Personalie, weil Two-Time All-State Player muss man erstmal werden. Der halt sowohl offensiv als auch Special Teams gespielt hat, aber irgendwann einen Safety gespielt hat. Also der ist jetzt klar als DB geholt, aber ein Allrounder.
Und das ist jetzt auch FBS-Level und zwar in der SEC, also in der allerstärksten Conference auch noch, Missouri, wo er gespielt hat. Und der war zeitgleich mit Drew Locke, war der da, um mal so eine Referenz zu bekommen. Die haben gleichzeitig für Missouri gespielt und damals cool, auch recht erfolgreich tatsächlich.
Aber halt, es sind ein paar Jahre dazwischen. Also der wird natürlich sich auf irgendwelchen semiprofessionellen Ligen dann beworben haben. Und jetzt schauen wir mal, was er in Paris hinterher leistet. Unter dem OC Adam Clark. Und der war von 17 bis 21 Head Coach der Milton High School Eagles und hat hier einen Rekord von 74 Siegen zu 24 Niederlagen hingelegt und sie zur ersten State Championship geführt. Finde ich eine spannende Personalie, ehrlich gesagt.
Wo du das gerade sagst, dass der sich vielleicht irgendwie anders fit gehalten hat, fällt mir gerade ein, es sind keine ELF-News und es passt aber auch noch nicht so richtig in die NFL, weil er da noch keinen Platz hat. Aber DJ Fluker wird beim Pro Day von den Alabama Crimson Tide mitmachen mit 32 Jahren, hat 2020 das letzte Mal auf dem Footballfeld gestanden. Oder zeigt sich jetzt in Good Shape und will halt jetzt auch nochmal wieder angreifen. Hat sich also jetzt richtig hart darauf vorbereitet. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Wollte ich nur mal eben so einwerfen.
Ja, ich habe Bilder von der Maschine.
Schön eingeölt, ne? So. Ja. War schon cool. Ich meine, früherer First-Round-Pick, ne, war hoch gehandelt. Vielleicht mittlerweile dann mit 32 nicht mehr so mobil, wie er das damals gewesen ist. Sowieso eher einer der schwereren Jungs, aber zeigt doch, dass man doch auch, wenn man ein paar Jahre nicht gespielt hat, dann auch mal wieder angreifen möchte.
Und Philipp möchte ihn auch gleich in der ELF unterbringen, falls da nichts wird.
Nein, ich wollte auf jeden Fall sagen, wenn wir noch einmal kurz über Cam Hilton dann reden, ich finde die Motivation dahinter sehr interessant. Also inwiefern hat er aktiv überhaupt Football gespielt die letzten Jahre? Und dann nach Paris zu gehen, um dort dann nochmal quasi um dort nochmal wieder Football zu spielen, das finde ich halt interessant. Also was motiviert dich dazu? Abgesehen davon, dass du vielleicht mal nach Europa willst und Paris dann sicherlich kein schlechter Wohnort ist dafür. Also das finde ich halt das Spannende, wenn du 2018 aus dem College kommst, nicht gedraftet wirst und dann ja irgendwie 4 Jahre von der Bildfläche verschwindest, auch während Corona und so dazwischen ist. Und jetzt bist du wieder da und fängst dann aber nicht irgendwie in der XFL oder so an, wie halt andere, die nochmal wieder Bock haben, sondern ja, du gehst halt erstmal nach Europa. Das, ja. Finde ich interessant.
Ja, aber kann ein spannender Weg sein. Vielleicht führt ja dann der Weg auch wieder in die XFL. So kann es ja auch funktionieren. Ich würde sagen, wir kommen zur NFL. Und hier, bevor wir zu den Free Agency News kommen, hat einer meiner Lieblingsspieler retired. Dante Hightower spielt offiziell ab jetzt kein NFL-Football mehr. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Jahrelang bei den New England Patriots Middle Linebacker gewesen, auch ein klassischer Middle Linebacker, aber jemand, der gerade in den großen Spielen richtig abgeliefert hat. Nicht nur als Middle Linebacker, auch als Edge Rusher. Ich erinnere mich an das große Comeback gegen die Atlanta Falcons, wo Dante Hightower in der zweiten Halbzeit einfach das Spiel übernommen hat. Und meiner Meinung nach zu der Zeit war er mit Luke Kuechly der beste Inside Linebacker. Also der zweitbeste, meiner Meinung nach der zweitbeste der NFL zu der Zeit, aber insgesamt ein sehr, sehr guter Leader und ein noch besserer Linebacker. Deswegen macht es mich traurig, dass der Typ retired, muss ich echt sagen. Philipp nickt einfach nur.
Ich nicke, ja doch. Gerade welche Rolle er gespielt hat, ist ja das Spannende. Also ist ja eigentlich, Dante Hightower ist so das Synonym für einen Linebacker gewesen, der nirgendwo hinpasste. So. Also wo sicherlich viele im Vorfeld gesagt hätten, ja, was soll ich denn jetzt mit dem? Für einen richtigen Edge-Defender haut nicht hin und für einen richtigen Off-Ball-Linebacker ist er mir nicht unbedingt beweglich genug, so in der Rückwärtsbewegung, in der Pass-Coverage. Und Bill Belichick hat mit ihm gemeinsam nicht nur eine Rolle gefunden, in der er vernünftig spielen kann, sondern in der er so eine große Karriere feiern kann. Also der Nächste, der zumindest, ich sag mal so, in der Riege der Hall of Fame-Kandidaten, die wir dieses Jahr haben, würde er sich sicherlich dann erstmal damit begnügen müssen, dass er nicht in der ersten Runde direkt mit reinkommt. Da sind dann vielleicht nochmal größere Namen dabei. Aber auf jeden Fall jemand, den wir öfter nochmal in diesen Ranking-Listen sehen werden, wenn es darum geht, wer darf denn dann dieses Jahr reinkommen? Also sicherlich ein Linebacker, der sich einen Namen gemacht hat und den viele in dieser Generation NFL-Fans auch in Deutschland, die machen wir uns nichts vor, eben mit der RAN-Berichterstattung groß geworden sind als Football-Fans, die Dante Hightower mit diesen ersten Jahren NFL-Football genauso in Verbindung bringen können wie Julian Edelman, Wes Welker.
Tom
Brady ist natürlich auch nochmal eine andere Klasse.
Ja, aber Wes Welker, also RAN-Berichterstattung hat nach Wes Welker angefangen. Also ja, 10 Jahre, aber Julian Edelman gebe ich dir, aber Wes Welker hat schon da, also die Prime von Wes Welker.
Ja, gut, die Prime, da gebe ich dir recht, da bin ich selber tatsächlich in meinem Dolus, weil ich bin seit 2005, 2006 ungefähr gucke ich Football. Das war dann vielleicht eher so einer von meinen, mit denen ich groß geworden bin.
Die Berichterstattung hat im ersten Jahr, war 2013, 14 so in dem Ding, und Wes Welker war da gerade bei den Denver Broncos und da schon nicht mehr relevant. So. Um das hier mal runterzubrechen.
Auf jeden Fall hatte er nicht mehr die Klasse. Nicht relevant würde ich nicht sagen, aber ich gebe dir recht, da habe ich tatsächlich.
Also, ja. Der war bei weitem nicht mehr so gut.
Nein.
Und damit, das war ja auch ein Zeichen, weil die Patriots damals gesagt haben, okay, wir setzen auf Edelman. Weil die haben dieselbe Position gespielt.
Ja, klar. Also ich hatte ihn tatsächlich in das war meine Verbindung, die ich habe, weil Dante Hightower auch so ein Spieler ist, mit dem, der hat einen jetzt einmal eine ganze Zeit lang begleitet und das ist jemand gewesen, den man auch immer wahrgenommen hat. Also der auf jeden Fall seinen Fußabdruck da hinterlassen hat. Das wollte ich damit sagen.
Das ist Fakt. Apropos Fußabdruck hinterlassen, ich würde sagen, wir kommen zu den Free Agency. Wir haben ja noch ein bisschen was abzuarbeiten. Wie wollen wir es machen? Nach unserem ersten Update ist ein bisschen Zeit vergangen.
Ja, also ich sag ganz ehrlich, das Erste ist, was ich jedem ans Herz legen kann, wenn ihr genau wissen wollt, welche Spieler zu eurem Team für welches Geld gegangen sind, dann geht ihr einfach mal auf touchdown24.de. Das haue ich jetzt einfach so raus, weil ich
unbezahlte Werbung.
Ja, das gibt ja nichts, wenn die Leute da auf die Homepage gehen. Und dort ist minutiös von einem guten Kollegen von mir ist alles zusammengeschrieben worden, was bei welchem Team für welches Geld gelandet ist. Also da könnt ihr quasi auf eure Mannschaft, auf eure Franchise scrollen und dann könnt ihr genau nachgucken, welcher Vertrag wurde verlängert und welche Spieler wurden neu verpflichtet. Das schon mal direkt als Erstes, damit wir jetzt nicht auf jedes kleine Free Agent Signing eingehen müssen. Oder wollen wir über Curry Blessing-Game bei den Chicago Bears reden, dass sie ihrem Fullback nochmal einen längeren Vertrag gegeben haben, nachdem sie das jetzt ein Jahr mit ihm probiert haben? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, aber wer ist denn, wir können es ja mal anders aufdrehen. Wer ist denn dein Gewinner oder deine zwei Gewinner der Free Agency? Wo du sagst, hey, die haben einen guten Job gemacht.
Wenn du die Frage gerade im Kopf hast, ne? Und ich jetzt nicht einfach auf dem blassen Dunst was raushauen will.
Klar, einfach, wenn man keine Ahnung hat, einfach die Frage zurückgeben. Sehr gut.
Das ist jetzt Gewinner der Free Agency. Also Gewinner der Free Agency sind für mich die.
Ist tatsächlich dieses Jahr schwer, finde ich. Also, weil es gibt für alles Argumente und Gegenargumente.
Also, das Erste, was ich auf jeden Fall sagen würde, ohne jetzt ein Team zu nennen, Gewinner der Free Agency sind die, die nicht sinnlos das Geld verteilt haben, weil dieser Free Agent Jahrgang war unterm Strich wie fast jedes Jahr kein besonderer. Also Gewinner sind Teams, die entschieden haben, Wide Receiver nicht zu teuer zu bezahlen. Gewinner sind die Teams, die entschieden haben, 20 Millionen im Jahr für einen Offensive Tackle sind eine Menge Holz. Also da ja muss ich mal gucken, wie ich mich dafür die Zukunft aufstelle. Der größte Verlierer ist auf jeden Fall, also die größten Verlierer sind in meinen Augen momentan die Green Bay Packers. Ja, die New York Jets haben so ein bisschen ihren Kopf aus der Schlinge gezogen, nachdem dieser Eiertanz so ewig ging, ne? Aber wir haben über dieses Rodgers-Thema geredet. Es ist einfach eine Katastrophe. Und Rodgers, genau, Rodgers ist für mich einfach in der öffentlichen Wahrnehmung, müsste er der größte Verlierer sein. Also wenn er dafür nicht endlich mal den verdienten Disrespect kriegt von den Medien und von allen Seiten, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also wer bitteschön möchte dieses Verhalten jetzt noch schönreden?
Ja, also Rodgers, ja, gebe ich dir. Green Bay gebe ich dir auch, weil Green Bay jetzt einfach vor einem Scherbenhaufen steht auch. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Saison wird nicht gut werden. Jets, ja, wenn sie im Endeffekt Rodgers kriegen, dann kann man sie meinetwegen auch als Gewinner bezeichnen und weil sie halt auch einfach ein gutes Team dann haben. Wen ich persönlich als Gewinner sehe, sind die San Francisco 49ers, die es geschafft haben, eine Stärke noch stärker zu machen mit Hargrave, aber dann die sich auch ganz klar fokussiert haben. Die haben nicht einfach Leute dann verlängert, um zu sagen, okay, wir müssen die Tiefe halten, sondern sie sind einfach gesagt, nee, wir können auch weiterhin Leute weiterentwickeln und holen sich halt Leute wie Clarin Farrell, wo ich sage, hey, in der Rotation kann der hier richtig funktionieren bei den 49ers. Der ist nicht die Eins, der ist keine Nummer, der ist kein vierter Pick in einem Draft, aber bei den 49ers kann er mit neben Nick Bosa und Jarnon Hargrave und Eric Armstead halt total gut funktionieren. Und dann passt es auch schon wieder. Du hast zwar Hargrave wieder teuer bezahlt, aber du hast halt auch andere dann wieder abgegeben, die du sonst jetzt hättest bezahlen müssen. Und ich glaube halt, dass die 49ers es wieder geschafft haben, eine richtig gute Truppe zusammenzustellen, die, wenn die Quarterback-Frage geklärt ist, hier wieder echt ein Contender sind. Also 49ers für mich einer der ersten Gewinner. Jetzt bist du
ja,
dran.
Dem kannst du auf jeden Fall.
Genug, ja, so hast du lange genug Zeit gehabt. So.
Dem kannst du auf jeden Fall so zustimmen, ja. Ich habe lange genug Zeit gehabt. Es fällt mir echt schwer, weil ich hier auch nichts Falsches sagen möchte. Aber ich bleibe tatsächlich dabei, wenn wir über Gewinner und Verlierer reden, dass ich der Meinung bin, ja, Denver hat es geschafft, diese Option. Wir können aus Russell Wilson viel rauskriegen, irgendwie am Leben zu halten. Aber ich glaube, dass dieser Zwang, den man da auch hatte, dass der sich am Ende eben vor allem nur, also du findest nur Gewinner unter den Spielern, die dicke Verträge bekommen haben. Und weniger darunter, dass es gut gemacht ist. Also
ich finde halt, Denver, ja, sie sind besser als letztes Jahr. Ja, sie sind einen Need angegangen und man hat festgestellt, also wenn ich irgendwo lese, dass das irgendwie eine langfristige Strategie ist, bin ich komplett raus, weil dann ist Russell Wilson nicht dein Quarterback. Du hast es jetzt geschafft, für die nächsten 2 Jahre ein Fenster aufzumachen, wo du eine gute Grundlage bietest, wenn Russell Wilson funktioniert. Du hast aber nicht, du hast keinen langfristigen Plan aufgestellt. Du hast deinen Powers hast du überbezahlt für das, was er bisher gezeigt hat. So, und
ja, und du hast, wenn du halt
guckst, besser sein als letztes Jahr, aber das ist ja keine Strategie.
Du hast 3-Jahres-Vertrag Zach Allen, 5-Jahres-Vertrag Mike McGlinchey, 4-Jahres-Vertrag Ben Powers. Du musst ja so weit gehen, jetzt bezahlst du Russell Wilson ja auch noch. Du kannst jetzt ruhig gut draften. Was bringt dir das in 4 Jahren? So, weil du wirst kaum noch Geld haben, um denen was zu geben. Die guten Jungs, die du jetzt holst, also du kannst jetzt in 2 Jahren viel schaffen, aber das ist wirklich do or die und das ist wirklich kritisch, weil ich finde, ganz ehrlich, wenn wir von 2 Jahren rechnen und kurz gedacht, da müssen wir ja nicht Vergleiche anstellen mit regulären Free Agencies, sondern da müssen wir Vergleiche anstellen zu dem, was die LA Rams vor 3 Jahren veranstaltet haben, was die LA Chargers letztes Jahr gemacht haben. Und dann ist das ziemlich arm, was die Broncos gemacht haben, weil dann fehlt mir echt der große Name, der dann irgendwie, dann hole ich Mike McGlinchey auf Right Tackle. Dann muss der Name Schillander sein. Und dann brauchst du vielleicht auch den besten Off-Ball-Linebacker im Draft. Oder dann musst du den besten Defensive Tackle holen. Und das ist mir so, ja, das ist jetzt alles schön und gut, ne? Aber für diesen All-In-Move, wenn man so will, den man jetzt gegangen ist, für 2 Jahre alles irgendwie reinzuballern, sind das einfach keine großen Leute, die jetzt geholt wurden. Da haben die Rams zum Beispiel vor 3 Jahren haben die ganz anders reingeledert, ne?
Ja, aber man muss sagen, Sean Payton wird daraus eine gute Offense machen. Da bin ich von überzeugt. Aber ich habe noch einen Gewinner, bevor wir jetzt über die Denver Broncos haten. Die Detroit Lions haben für mich einen richtig guten Job gemacht. Die haben Gardner Johnson verpflichtet, richtig günstig. Also wirklich einen guten Safety für 4,5 Millionen garantiert, maximal 8. Finde ich richtig gut. Sie haben 2 solide Corners geholt mit Cam Sutton und Emmanuel Mosley. Das gefällt mir gut. Sie haben mit Running Back David Montgomery jetzt neben Swift nochmal eine Alternative geholt. Gefällt mir richtig gut. Und sie haben mit Graham Glasgow auch nochmal einen Guard, den sie selber gedraftet haben, zurückgeholt. Ich habe das Gefühl, die haben einen Plan. Ich habe das Gefühl, da wächst was zusammen. Und die sind jetzt sozusagen den Need Secondary angegangen, haben sie solide gelöst, sie haben die Offensive Line verstärkt, sie haben sich doch mal ihr Running Back Corps noch mal verstärkt. Ey, wenn die noch einen Receiver holen, einen richtigen Wideout, haben die eine richtig gute Truppe zusammen. Das gefällt mir.
Die Lions.
Kein Jahr bezahlt.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Das ist der wichtigste Punkt von allem. Die Lions bauen sich über den Draft auf, was sie seit ihr neuer Headcoach da ist, fahren sie das eisern. Sie bauen ihr Team über den Draft auf, über junge Talente. Um sich aber nicht in die Situation zu bringen, bestimmte junge Talente zu holen, frischen sie ihren Kader mit gestandenen Veteranen auf, die einfach solide sind in dem, was sie machen. Da ist jetzt ja auch kein großer Star dabei, aber mit David Montgomery auf Running Back weißt du, dass du auf jeden Fall erstmal was hast. Also, dass du dir darum keine Sorgen machen musst. Aber du kannst dich natürlich mit jungem Blut, sag ich mal, nochmal verstärken. Auf Cornerback ist dasselbe. Cam Sutton ist kein Starspieler in dieser Liga. Aber der wird auch nicht so bezahlt. Das ist das, was Detroit seit den letzten Jahren eisern verfolgt. Und ich glaube, dass Detroit auch jetzt in der Situation ist, wo sie nicht mehr so in die Breite draften müssen, weil der Kader mittlerweile so breit aufgestellt ist. Und für mich sei jetzt mal so, ganz ehrlich, warum soll Detroit nicht auch auf einen Will Anderson gehen per Uptrade oder so zum Beispiel? Haben wir uns doch überhaupt keine Gedanken zugemacht. Wenn da wirklich in den Top 4 Quarterbacks gehen, dann ist das auch legitim, dass Detroit sich langsam danach schielt und sagt, wir holen uns jetzt den krassesten Pass-Rush hier und gehen dafür vor, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, auch einfach mal sowas, ja, Verrücktes zu machen. Ne?
Sicher, exakt genauso. Ansonsten, welche Offseason mir bisher auch richtig gut gefällt, ist die der Dallas Cowboys. Die haben einmal Ezekiel Elliott sind sie losgeworden. Dann haben sie Tony Pollard per Franchise-Tag gehalten. Das heißt, sie haben nicht nochmal den Fehler gemacht, sich langfristig an den Running Back zu binden. Sie haben Stephon Gilmore als Nummer 2 Cornerback geholt, was ich gut finde, was eigentlich krass ist. Sie haben Leighton Vander Esch gehalten und haben jetzt mit für den 5. und 6. Runden-Pick noch Brandon Cooks als Nummer 2 gekriegt, der jetzt ein Wide Receiver-Duo mit CeeDee Lamb bildet. Und ich glaube auch sehr, sehr gut passt zu CeeDee Lamb. Und ich habe das Gefühl, auch hier investieren die noch, sagen wir mal, in eine O-Line so ein bisschen, um ein bisschen Tiefe zu kriegen, weil sie da schon arg verletzungsanfällig sind, haben die eine richtig gute Truppe zusammen. Weil die Defense ist krass. Und die Offensive, wenn die O-Line jetzt noch Tiefe kriegt, dann sind die Dallas Cowboys nächstes Jahr ein Contender.
Ja, obwohl ich da natürlich dagegen halten muss, in der eigenen Division hat Philly halt seine Hausaufgaben gemacht, ne? Also der diesjährige Super Bowl Teilnehmer hat eigentlich alles, was wichtig ist, gehalten. Wie auch immer, also Capspace ist auch irgendwie nur ein Mythos, wenn du dir anguckst, dass du ja jetzt einfach mit Brandon Graham, James Bradbury, Jason Kelce, das sind natürlich Veteranen teilweise auch dabei, aber sie sind halt alle geblieben. Boston Scott war auch nicht unwichtig. Fletcher Cox hängt nochmal ein Jahr dran. Darius Slay ist jetzt dabei. Greedy Williams nochmal so ein bisschen auf Upside gesetzt in einer Secondary. Ich finde, mit Marcus Mariota auch einen Quarterback gefunden, der klar, ja, wir haben jetzt letztes Jahr. Ja, und vor allem, es geht ja auch darum, wenn du einen lauflastigen Quarterback hast, dass du einen Backup Plus hast. Und Mariota mag jetzt endgültig feststehen, dass er kein NFL-Starting Quarterback ist. Aber wenn wir dann alle Backups in einen Hut werfen, ja, dann ist Mariota auf jeden Fall jemand, den man dann eher mal gerne rausziehen möchte. Also, ne, da ist er dann wiederum natürlich nicht schlecht. Der ist ja jetzt nicht irgendwie, der gehört ja nicht zu den besten 50 Quarterbacks der Liga. Und dementsprechend hat man da halt auch gerade für die Situation, für das, was Philly spielen möchte, einen sehr guten Backup-Quarterback gefunden. Also Philly ist nicht schlechter geworden. Und viele haben befürchtet, dass sie jetzt an diesem Punkt sind. Nein, sie werden auf jeden Fall nächstes Jahr nutzen, um nochmal den Erfolg zu wiederholen. Um eine Schippe draufzusetzen, ja, müssen natürlich letztjährige Rookies nochmal den Schritt nach vorne gehen und dann musst du natürlich auch nochmal weiteres junges Talent gehen. Aber Mammut 6-4, Devonta Smith ist ein Jahr länger dabei. Du hast in der Defensive Line nochmal junge Talente, die nachkommen, die letztes Jahr noch nicht viel gespielt haben. Ja, da kann noch einiges gehen.
Ich war auch eigentlich davon bei den Giants überzeugt, dass sie eine richtig gute Offseason bisher hatten. Aber ich bin immer noch von dem Daniel Jones-Vertrag nicht überzeugt. Ansonsten muss ich leider sagen, dass sie echt eigentlich eine interessante Truppe haben. Ich finde es gut, dass sie Shepard gehalten haben. Ich finde es gut, dass sie Paris Campbell günstig gekriegt haben. Ich finde es gut, dass sie auf Edge Jihad Ward geholt haben, dass sie Darius Slayton gehalten haben. Wenn dann noch Rondell Robinson wiederkommt, der ehemalige Zweitrunden-Pick, dann glaube ich schon wieder, jo, jetzt mit Barkley zusammen. Und dazu noch Darren Waller, den sie als Drittrunden-Pick, für den Drittrunden-Pick gekriegt haben. Da denke ich mir auch, jo, das kann jetzt funktionieren. Das Einzige, was ich da negativ sehe, ist halt dieser Daniel Jones-Vertrag. Da muss ich leider sagen, gehe ich nicht mit.
Ja, obwohl der ja zum Glück so gestaltet ist, dass er ein Prove-It-Deal ist, ne? Und wir müssen das einfach aus der Perspektive, also dieser Giants-Deal muss aus der Perspektive bewertet werden, dass nicht aus der Perspektive Daniel Jones ist nicht gut, sondern aus der Perspektive der Giants. Daniel Jones hat keinen Vertrag bekommen, der quasi jetzt sagt so, hey, du bist unser Franchise-Quarterback die nächsten Jahre. Und man hat ihn trotzdem behalten können und ihn zufriedenstellen können. Und das ist, so wie die Giants ihn bewerten, dann auf jeden Fall ein guter Move gewesen. Weil natürlich willst du nicht, dass Daniel Jones demnächst woanders spielt und dann ja noch besser spielt als letztes Jahr, sondern du willst ihm diese Chance weiterhin geben. Ohne wirklich diese Franchise-Quarterback-Money schon rauszuhauen, wie man das für, ja, wir hatten Kirk Cousins, glaube ich, damals bei der Diskussion genannt. So, ne? Also das hat man hinbekommen. Finde ich gut. Also bleib dabei. Es sind 2 Jahre. Das ist okay.
Dann die Frage, wie bewertest du die Offseason bisher von den Las Vegas Raiders, die Josh Jacobs halten, die Jimmy Garoppolo holen, die einen Jacoby Myers holen, die ja Leute wie Spillane halten, die Leute wie Brandon Parker holen, Abdullah etc. pp., viele kleinere Deals, aber dann Darren Waller abgeben?
Ja, ich sag ganz ehrlich, es schreit alles sehr danach, dass die Raiders ja den Weg gehen, den auch andere Teams, die sich Coaches aus dem Staff von Bill Belichick geholt haben, ihm gehen werden. Josh McDaniels hat in meinen Augen nicht viel aus seinen Fehlern an Denver damals gelernt, als er Head Coach gewesen ist. Er hat sich definitiv den Unmut des Lockerrooms eingefangen, der auch jetzt noch bleibt, weil er hat ja auch noch, natürlich hat er jetzt ein paar Spieler geholt, die ihn kennen und die vielleicht Fürsprecher für ihn sein können im Lockerroom. Aber er hat das Gesicht der Franchise vom Hof gejagt. Und das kam nicht überall an und das kam nicht nur außen gut, nicht gut an, das war auch innen etwas, was zu Kritik geführt hat. Und mit Jimmy holt er jetzt ja quasi seinen Quarterback, der sich ja auch erstmal diese Sporen dort im Raum verdienen muss. Und Jimmy hat nicht viel vorzuweisen. Der sieht gut aus, der trägt schicke Anzüge.
Er hat schon was vorzuweisen. Er hat die 49ers mal in den Super Bowl geführt.
Ja, okay. Aber ob du am Ende damit eben die Leute davon überzeugst, in der Kabine, dass das jetzt der Mann ist, hinter dem wir halt alle herlaufen, das sehe ich tatsächlich kritisch. Also ich befürchte, auch in diesem Umfeld Las Vegas, man will ganz groß jetzt werden, da könnte Josh McDaniels das früh in der nächsten Saison um die Ohren fliegen. Also für mich momentan der erste Kandidat, wenn wir über einen Hot Seat reden. Und auch diese Free Agency sagt mir eher, du versuchst nicht deine Haut zu retten oder so, sondern du machst weiterhin, fährst du so deinen Trip und du musst doch irgendwann mal verstehen, dass du damit eigentlich nicht happy wirst.
Dann ein Team, wo ich sage, die machen vieles richtig vom Gefühl her. Die Houston Texans haben jetzt Tanzel verlängert. Haben sich Robert Woods geholt, sie haben Chase Winovich geholt, sie haben MJ Stewart geholt, Noah Brown, Jack Mason, also die O-Line beispielsweise, mit Titus Howard, mit Laramie Tunsil, mit Green und Jack Mason, die ist schon sehr stabil. Und dahinter ein Rookie-Quarterback, sie haben Brandon Cooks abgegeben, aber der wollte halt auch weg. Und passt auch nicht so in die Timeline, aber mit der O-Line, und du hast John Metchie, du hast Nico Collins, du hast zumindest ein bisschen was in irgendeiner Form. Habe ich schon das Gefühl, die Houston Texans, die werden keinen Winning-Record hinlegen. Aber ich habe das Gefühl, die schaffen gute Umstände, damit ein Rookie-Quarterback, den sie an zwei draften werden, gut funktionieren kann.
Und genau darum geht's, auch mit Veterans jetzt einfach einem jungen Quarterback was hinzustellen, womit er die nächsten ein, zwei Jahre gut arbeiten kann. Die Texans spielen nicht darum, nächstes Jahr die Division zu gewinnen. Die spielen darum, jetzt endlich eigentlich hatten sie das noch nie. Also Matt Schaub oder solche Leute waren ja da Quarterback. Also mit Deshaun Watson sah es mal so aus, als dass man das aufbauen könnte. Das hat man aber eben komplett vergeigt. Jetzt versucht man eben den sanften Aufbau zu machen, sage ich mal. Ne? Und in der Division kannst du damit natürlich auch schnell Erfolge feiern. Das ist halt das Gute daran, dass du in der Division spielst, wo Jacksonville momentan der Frontrunner ist. Und zum Beispiel ein Team wie die Tennessee Titans, zu dem ich noch kommen möchte, gerade. Ich meine, ich will das gar nicht mal kritisieren, was die Titans machen. Ich glaube einfach, Fans der Titans sind enttäuscht, dass man vor zwei Jahren das Gefühl hatte, man ist so ein kleines Stück davon weg, ganz oben dabei zu sein.
Und das hatte man ich habe sofort gesagt, die haben überperformt.
Ich rede jetzt aus Fanperspektive. Und dass Fans jetzt aber zusehen müssen, wie das halt komplett klein getreten wird. Also alles, was da war, ist jetzt eigentlich dahin. Du fängst jetzt wieder von vorne an. Und das ist natürlich, respektive, du bist mit einem Drittrunden-Quarterback gerade dabei, du bist mit einem...
Du hast Arden Key geholt, den finde ich gut. Und Andrew Dillard, habe ich auch gesagt, ist gut. Würde ich mir gerne wünschen, habe ich mir tatsächlich auch so einen Spot gewünscht, finde er, sie haben ihn ein bisschen überbezahlt.
Ja, aber das sind alles Spieler. Arn Key, finde ich, hat es wegen schon mal gezeigt, aber sorry. Andre Dillard ist in meinen Augen, klar kannst du ihm so ein Prove-It-Deal geben, aber momentan ist er ein Bust. So, es ist nichts daran schön zu reden. Der hat ja nicht nur irgendwie, der wartet ja nicht, ist ja nicht so, dass Dillard jetzt gerade auf seinen Durchbruch wartet. Mit Dillard haben sie ja schon versucht, ihn auf Guard zu schieben und überall irgendwo hinzupacken, weil es halt überhaupt nicht funktioniert. Der ist momentan gar nicht wirklich spielfähig. So, und das ist dann schon zu kritisieren. Dillard, wie gesagt, wenn der vierte Runde gedraftet worden wäre, und wir dürfen nicht vergessen, bis kurz vorm Draft wurde er auch so bewertet, bis plötzlich ein, zwei Teams den ziemlich cool fanden und dann ist der in den Mock-Drafts nach oben geschossen. Das heißt, die Bewertung des Spielers, wenn man auf Dan Brugler geht oder so, die war nie besonders gut. Und das hat sich jetzt eigentlich bestätigt. Wir reden hier nicht von einem Spieler, den man den man vorm Draft ganz groß gefeiert hat die ganze Zeit und der irgendwie Top 3 auf der Position die ganze Zeit gewesen ist und das jetzt irgendwie nicht erfüllt, sondern eigentlich haben alle, die sich mit Scouting beschäftigen, bis auf vielleicht ein oder zwei Teams gesagt, der ist nicht gut. Und das bestätigt sich gerade. Also ich glaube, wenn er in vierte Runde gedraftet worden wäre, hätte er diesen Vertrag nicht annähernd bekommen, dann wäre die Frage, ob Andrew Dillard überhaupt noch in der NFL wäre.
Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie er sich hier durchsetzen wird. Was sagst du zu Deals von den Seattle Seahawks, die mit Julian Love und Devin Bush Leute geholt haben? Julian Love feiere ich, Devin Bush habe ich auch gefeiert, muss aber sein, bei den Steelers war er jetzt nicht unfassbar gut, sondern maximal okay.
Ja, teilweise ein paar teure Entscheidungen getroffen, sage ich mal, ne? Wo du mit Drummond Jones zum Beispiel, ne, wo du echt ins Geld gehst. Was mich zum Beispiel wundert, ist, dass ein Spieler wie Puna Ford, glaube ich, immer noch keinen neuen Vertrag hat irgendwo. Ich will das noch einmal kurz recherchieren, weil ich mich wirklich wunder darüber. Ja, tatsächlich ist es so, dass er noch nirgendwo untergekommen ist und Drummond Jones halt richtig Kohle kriegt schon. Die Seahawks versuchen sich treu zu bleiben, sagen wir mal so. Die haben ein sehr eigenwilliges Spielsystem, auch mit ihren beiden äußeren Receivern, die so spielen, wie sie halt spielen. Das kannst du tatsächlich erst bewerten, wenn du es nachher auf dem Feld siehst. Also ich bin vorsichtig, die Seahawks abzuschreiben, nach dem, was ich wir letztes Jahr Leine, gesehen ja. haben. Weil Pete Carroll hat allen gesagt, schreibt mich nicht ab. Also ne, hört auf damit, so über mich zu haten, weil ihr habt keine Ahnung, wir machen hier weiter einen guten Job. Und ich sag mal so, es hat Hand und Fuß. Also es passt zu dem, was die Seahawks seit Jahren eigentlich machen. Und wenn man das schon immer doof fand, dann ist das auch jetzt doof und wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann man sagen, dann haben sie eine gute Free Agency gehabt bis jetzt.
Ich würde sagen, damit haben wir einen ganz guten Einblick jetzt erstmal in die Woche gegeben. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann liked uns auf allen möglichen Social Media Kanälen, bewertet uns auf allen Podcast Playern und das letzte Wort hat wie immer Philipp.
Ja, macht's gut, bis morgen zur nächsten Draft-Folge.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.